Hallo Berufswelt, dein Berufseinstiegs- und Weiterbildungspodcast im Themenbereich Ernährung und Gesundheit. Hier hörst du alles über Jobs, Ausbildungsmöglichkeiten, Forschungsprojekte oder Weiterbildungen. Viel Spaß!
Ganz herzlich willkommen, Candy. Vielen Dank, dass du auch Zeit gefunden hast, jetzt hier im Podcast zu Gast zu sein. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und wo bist du gerade tätig?
Ja, vielen Dank, Tim. Vielen Dank auch, dass mir die Gelegenheit gegeben wird, hier heute ein bisschen mit dir zu sprechen. Also mein Name ist Candy Sirks, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe in Gießen studiert und arbeite jetzt in der PR. Seit 8,5 Jahren bin ich PR-Beraterin, bin jetzt bei Kommunikation Pur. Wir sind spezialisiert auf den Bereich Lebensmittel und Getränke. Und das Spannende bei uns ist wirklich, dass alle, die bei uns arbeiten, irgendwie einen fachlichen Hintergrund haben aus dem Bereich Ernährung. Im weitesten Sinne, es kommt auch ein bisschen Tourismus und sowas dazu, Gastronomie, aber hauptsächlich Ernährungswissenschaftler, Diätassistenten, Lebensmitteltechnologen, sowas in die Richtung. Genau, und das ist der Grund, warum ich da bin und was ich zurzeit halt mache, ja.
Und wusstest du denn damals direkt, in welche Richtung es gehen soll, so nach der Schulzeit?
Tatsächlich hatte ich eine Vorstellung, die es aber nicht geworden ist. Also das Thema Ernährung hat mich schon früh irgendwie begleitet und ich habe schon länger darüber nachgedacht, was in dem Bereich zu machen. Und da kam halt als allererstes, wie bei vielen sicherlich, das Thema Ernährungsberatung auf. Das kam auch so ein bisschen daraus, dass ich einfach unheimlich gern mit Menschen arbeite, gerade auch mit Kindern, habe in der Jugend viel so Kinderbetreuung, Zeltlager und so Geschichten gemacht und habe mich da auch schon um die Ernährung gekümmert. Also habe tatsächlich im Zeltlager dann auch für 200 Leute gekocht und für die Kiddies alle wie Essen gemacht. Das hat mir immer unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich wollte aber nicht in die Richtung Erzieher oder Pädagogik gehen, weil das war mir irgendwie zu hart, also so emotional zu hart. Und da habe ich gedacht, gut, Ernährungsberatung, dann hast du trotzdem noch irgendwie mit den Kindern was zu tun. Und die brauchen das halt auch wirklich. Da haben wir ein Problem. Das Thema Ernährung interessiert dich, dann machst du doch das. Dann hatte ich nach der Schule auch, also nach dem Abitur habe ich ein Praktikum gemacht. In einer Mutter-Kind-Klinik war das damals, war da aber hauptsächlich auch nur in der Küche irgendwie und gar nicht so am Patienten direkt. Und wollte dann unbedingt studieren gehen. Also mir war schon bewusst, dass es die Ausbildung gibt zur Diätassistentin und meiner Meinung nach auch immer noch die beste Grundlage, um in die Ernährungsberatung zu gehen, weil man einfach viel näher am Patienten ist und viel näher an der Praxis. Aber nein, ich wollte unbedingt studieren gehen und hatte aber immer im Kopf, ja, trotzdem Ernährungsberatung. Und im ersten Semester, vielleicht sogar am ersten Tag, wurde einem der Zahn eigentlich schon gezogen und wurde gesagt, ja, alle, die jetzt hier sitzen und Ernährungsberater werden wollen, die können gleich gehen. Ist ein bisschen hart vielleicht, weil aus meiner Sicht ist das Studium trotzdem geeignet, um in die Beratung zu gehen, keine Frage. Aber trotzdem wollte ich dabei bleiben und habe das auch eigentlich so weiterverfolgt, den Bachelor gemacht und dann nach dem Bachelor nochmal ein Praktikum, auch ein längeres, das ging über ein halbes Jahr in einer Kurklinik in der Nähe auch von Gießen da in der Umgebung. Und da habe ich halt festgestellt, mir macht das schon Spaß, aber irgendwie, also was heißt, es reicht mir nicht, aber ich habe halt nach kürzester Zeit schon da die Ernährungsberatung gemacht, auch schon alleine Stunden so gestaltet und durchgeführt und war dann da eigentlich schon während meines Praktikums irgendwie so alleine zuständig und habe das so gemacht und habe gesagt, ja, aber ist es das jetzt oder willst du nicht eigentlich noch in viel mehr Richtungen gehen? Und das hat sich dann während des Masters so ein bisschen dann wieder weiter zerstreut. Also dann hatte ich so ein bisschen die Ernährungsberatung wieder hinten rüber gekippt und habe gesagt, gut, jetzt suchst du dir was Neues. Und dann gibt es halt einfach furchtbar viele Möglichkeiten, in dem Bereich der Ernährungswissenschaften sich zu engagieren. Also da kam dann immer so ein bisschen raus, dass mich das Thema Kommunikation interessiert, Verbraucherverhalten, also wirklich stärker weg auch von dem Naturwissenschaftlichen nochmal. Das habe ich im Bachelor eigentlich auch schon immer gemerkt, dieses ganze Naturwissenschaftliche an dem Studium, alles das, was im Labor stattfindet, ist nicht so meins. Das ist ziemlich schwierig für das Studium, wenn man so labormäßig nicht so gut unterwegs ist und eigentlich den Naturwissenschaften außer Biologie irgendwie auch nicht so spannend findet, dann ja, wird's hart ist, das Studium, gerade im Bachelor, muss ich sagen. Und ja, im Master hat man dann ja die Möglichkeiten, sich so ein bisschen neu zu orientieren. Und da bin ich so ein bisschen mehr an die ja, Kommunikation, Verbraucherverhalten gegangen, habe in dem Bereich auch meine Masterarbeit geschrieben. Mhm. Und habe mich dann nach dem Studium eigentlich auch ziemlich breit beworben, aber es hatte immer irgendeinen Kommunikationscharakter mit drin. Ob es jetzt irgendwie Gesundheitsberatung auch nochmal in den Firmen war oder auch bei einem Verlag zum Beispiel hatte ich mich beworben und halt auch bei PR-Agenturen, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, ehrlich gesagt.
Ja. Und wie bist du denn zu Gießen angekommen, zu der Studienwahl? Kommst du so aus der Nähe? Oder?
Nee, ich bin tatsächlich aus Norddeutschland. Also ich bin eigentlich im Norden weitestgehend aufgewachsen. Ich bin so ein typisches Bundeswehrkind. Ne? Wir sind immer umgezogen. Ich habe auch schon in Bayern gelebt und in den USA und so. Also ständig umgezogen, aber die meiste Zeit eigentlich im Norden. Deswegen sage ich immer so, ja, ich komme aus dem Norden und habe da auch mein Abi gemacht und wollte damals gerne nach Kiel. Also ich hatte mich für Kiel auch beworben. Mein Abi war jetzt okay. Vielleicht hatte eine 2,6 oder so, aber jetzt halt auch nicht berauschend. Ne? Wenn man studieren gehen will, braucht man halt schon ein bisschen besseres Abi. Und damals war das halt voll im Trend, irgendwie, glaube ich, Ernährungswissenschaften zu studieren. Und es gab halt kaum Möglichkeiten. Ich wurde nirgendwo genommen und auch nicht in Gießen tatsächlich im ersten Anlauf sozusagen. Und dann hatte ich mich tatsächlich in Kiel für Agrarwissenschaften eingeschrieben, weil man wechseln konnte. Also ich wollte dann erst mit Agrarwissenschaften anfangen und dann halt, wenn es möglich ist, rüber wechseln zu den Ernährungswissenschaften. Und einen Tag, nachdem ich mich eingeschrieben hatte, ich war in Kiel, mir da mit einer Freundin auch schon Wohnungen angeschaut und hatte mich eingeschrieben. Und einen Tag danach kam halt die Zusage aus Gießen, dass ich im Nachrückverfahren genommen wurde. Und war irgendwie dann so eine Herz, das ist einfach so eine Bauchentscheidung zu sagen, okay, ich blase das jetzt in Kiel ab, frag mal, ob ich mein Geld wieder kriege für die Einschreibung und musste meiner Freundin dann sagen, dass ich leider doch nicht mit ihr zusammen nach Kiel gehe und bin dann nach Gießen gegangen, relativ zügig auch. Ich glaube, ich hatte eine Woche Zeit, bis die Einführungswoche angefangen hat.
Hast du dann auch direkt eine Wohnung gefunden?
Da waren die ganz kulant, dadurch, dass ich von ja auch weiter weg kam und erst so spät Bescheid bekommen habe, haben die mir ein bisschen geholfen und ich war dann im Studentenwohnheim untergebracht erstmal, ja, bevor ich dann nachher mich auch auf Wohnungssuche begeben habe.
Ja, erinnert mich so ein bisschen an meinen Werdegang. Ich hatte auch nicht so ein berauschendes Abi für zumindest eine Studienbewerbung und bin dann auch erst im Nachrückverfahren in Ökotrophologie in Fulda dann reingekommen, aber auch sogar nur in diesen einen Studiengang Verpflegung und Versorgungsmanagement. Da gab es ja noch diese zwei, ich glaube, die sind mittlerweile eingestampft. Und hatte auch immer dieses Wechseln im Kopf, damals von dem einen Schwerpunkt Ökotrophologie in den anderen und auch hier jetzt im Master Ernährungswissenschaften, da konnte ich auch nicht praktisch, weil mir ein paar Module gefehlt haben einfach, weil ich eben nicht diesen Ernährungsgesundheitsschwerpunkt hatte im Bachelor, Ernährungswissenschaften im Master direkt anzufangen, musste dann auch den Umweg hier über Ökotrophologie gehen. Es hat mittlerweile geklappt, aber es erinnert mich deswegen so ein bisschen
auf. Also von da hat mich eher der Zufall nach Gießen gebracht, aber ich bin echt froh. Also mir hat das viel gebracht, auch weiter weg von zu Hause zu studieren. Das habe ich relativ schnell gemerkt, dass das schon cool ist. Also viele bleiben ja so ein bisschen da, wo sie herkommen. Und es ist ja auch noch ganz angenehm dann, dass man am Anfang auch noch relativ viel nach Hause fahren kann. Aber wenn man dann weiter weg wohnt und einfach da bleiben muss, dann wird man halt aus meiner Sicht sehr viel schneller eigenständig und selbstständig, wenn man gezwungen ist, einfach da zu bleiben. Ja. Und mein Übergang zum Master war auch ein bisschen holprig. Also die hatten damals die Studienordnung geändert, kurz vor Ende. Und es war dann nicht mehr nur, am Anfang war es so, wenn du eine 3,0 hattest im Bachelor, hast du auf jeden Fall einen Masterplatz bekommen. Und dann haben sie halt festgestellt, dass wahrscheinlich, dass es zu viele sind. Und dann haben sie die Regularien geändert und haben eine Anzahl gesetzt. Und dann zählst halt wieder, wer ist der Beste. Mhm. Und wenn du aber dein ganzes Studium darauf nicht so achtest, also ich muss auch dazu sagen, natürlich habe ich immer gelernt und musste auch immer viel lernen. Aber ich habe jetzt nicht immer versucht, nur die beste Note zu schreiben, sondern einfach gut durchs Studium zu kommen. Und mir hat halt eine 3,0 dann gereicht. Und ich hatte dann damals auch wieder irgendwie so Richtung 2,6, 2,7. Und das hat dann halt irgendwie nicht gereicht, so um dann den Master zu bekommen. Und da habe ich dann halt dieses halbe Jahr Praktikum gemacht und wurde dann sozusagen im nächsten Master-Semester dann angenommen. Aber ja, da war dann auch eine Pause zwischendurch. Also man muss sich da manchmal schon so durchkämpfen. Das ist halt so. Glaube ich, kenne viele solche Geschichten.
Ja, spannend. Deswegen auch deine Geschichte in dem Zusammenhang zu hören. Ich glaube, da gibt es auch wieder viele da draußen, die dann sich erinnert fühlen oder die vielleicht irgendwann auch in diese Situation kommen. Du hast gesagt, du warst im Zeltlager auch schon aktiv und bist da mit der Küche und der Verpflegung schon in Kontakt gekommen. Das ging ja dann mehr so in Gemeinschaftsverpflegung, wenn man es mal sagen, also wenn man es ein bisschen...
Ja, ne, so Großküche, aber halt mit ein paar... Hürden, weil man natürlich, wir hatten keine feste Küche, wir haben da halt in so einem Zelt mit so großen Gaskochern und großen Töpfen gekocht, aber ja, das ging schon so in die Richtung.
Deswegen hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn du gesagt hättest, ich hätte mir die Ökotrophologie mal angeschaut.
Habe ich tatsächlich, also ich habe Ökotrophologie studiert als Bachelor, genau, okay. Ja, also vergesse ich nicht mal dazu zu sagen, Ökotrophologie und dann Ernährungswissenschaften, und dann Ernährungswissenschaften im Master.
Das wäre auch in Kiel oder war das in Kiel?
Ja, das war auch in Kiel, war es glaube ich auch Ökotrophologie. Ich glaube, das war damals fast überall Ökotrophologie, auf jeden Fall der Bachelor und dann konnte man sich im Master erst entscheiden, was man genau macht sozusagen. Ja, so habe ich es zumindest in Erinnerung, aber das war auch gar nicht so bekannt. Also mich hat es dann gewundert, dass es plötzlich so viele studieren wollten oder es gab noch nicht so viele Möglichkeiten. Ich meine, so lange ist das jetzt auch noch nicht her, aber auch schon ein bisschen. Ne? Also.
Ja, wenn wir schon von ein bisschen früher sprechen, wie war denn damals so die Männerquote?
Ich glaube, wir hatten, wir waren, meine ich, irgendwie 200 und davon waren irgendwie 5 Männer dabei. Also
das hat sich schon verbessert, muss ich sagen.
Ja, was man dazu sagen muss, wir hatten in den ersten paar Semestern sehr viele Vorlesungen zusammen mit den Agrarwissenschaftlern. Das hat sich dann ausgeglichen. Ne? Also man wusste aber ganz genau, wenn wir zusammen in einem Vorlesungssaal waren, dann die Männer, die da sind, sind die Agrarler und die Frauen sind halt die Ökotrophologen. Ja. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall prominenter, dass auch Männer Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie studieren können und wollen. Ja, aber zum Beispiel bei uns in der Agentur, wir sind nur Frauen. Weil es ist auch noch die Kombination aus Ernährung und Kommunikation. Also das ist schon schwierig da. Also wir würden ja auch gerne mal einen Mann in unseren Kreis aufnehmen, aber bisher hat sich das noch nicht ergeben.
Hat sich noch nicht ergeben. Ja, vielleicht ergibt sich ja noch in den. Die junge Generation kommt jetzt nach, die dann vielleicht irgendwann auf Jobsuche ist, auch in dem Bereich. Und, aber es ist ganz witzig. In Fulda war es immer so, wir waren mit den IT-Lern zusammen in einem Block und da war es ja genau andersrum. Da waren eigentlich fast nur Männer. Deswegen hat man immer geschätzt, man könnte ja mal da so ein bisschen durchmischen, aber es hätte halt dann vom Fach nicht so gepasst. Ja, und du hast schon erzählt, dass dich die Kommunikation auch dann immer mehr interessiert hat. Und im Master warst du aber im Ernährungswissenschaftsmaster. Das sind doch dann auch eher Module von einem Ökotrophologie-Master wieder, oder? Die Kommunikation, beziehungsweise.
Ich überlege gerade, ich glaube, es gab gar keinen Ökotrophologie-Master. Es gab nur Ernährungswissenschaften, Ernährungswirtschaft und dann halt Haushaltswissenschaften. So, also ich glaube, das hat sich schon sehr, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so gut erinnern, aber die Möglichkeit, da nochmal Richtung Ökotrophologie zu gehen, gab es nicht mehr. Also ich musste mich dann tatsächlich für die Ernährungswissenschaften als solche entscheiden.
Ja. Und war dir dann da schon ab dem Punkt klar, dass es die Ernährungsberatung wirklich nicht mehr wird?
Also, so ziemlich nach dem Praktikum und als ich dann mich so versucht habe, im Master ein bisschen neu zu orientieren und mir was Neues zu suchen. Das Witzige ist, dass als ich angefangen habe zu studieren, dachte ich eigentlich, mir ist alles klar. Und mit dem Master war dann eigentlich alles wieder offen. Und das ist im Prinzip, finde ich, ist es auch der bessere Weg, anzufangen und noch vielleicht gar nicht zu wissen, was man dann tatsächlich damit machen will, weil sich der Weg ergibt sich dann irgendwie. Ne? Wenn man zu verbissen da reingeht und dann auch sich die Module so aussucht. Also ich glaube, ich hätte im Bachelor sicherlich auch noch mal andere spannende Module besuchen können, wenn ich nicht so verbissen drauf gewesen wäre, nur die zu nehmen, die auch wirklich dann in die Richtung passen. Also man sollte das schon ausnutzen, dass man die Möglichkeit hat, sich in einem so breit gefächerten Studium auch sich alle Möglichkeiten mal anzuschauen und offen zu sein für alles. Das haben nicht alle Studiengänge. Ne? Es gibt Studiengänge, die sind so speziell, da ist von vornherein klar, was du dann damit machst.
Ja, das stimmt. Wir sind halt auch so ein breit gefächerter Studiengang.
Ja, und das ist eine coole Gelegenheit, auf jeden Fall sich da zu orientieren. Und das ist auch mal so das, was ich so denke, man darf sich da auch ruhig Zeit mitlassen. Ne? Also ich habe mein Studium eigentlich auch so in der Zeit durchgezogen, in der man es macht. Klar, mit dem halben Jahr Praktikum noch und am Ende habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Aber eigentlich habe ich das so durchgezogen, wie man es machen sollte, in Anführungsstrichen. Aber man kann sich ruhig Zeit lassen, orientieren. Also man arbeitet noch sein ganzes Leben lang. Ne? Auch so dieses Thema, sollte man noch mal ins Ausland gehen oder nicht? Ist das nicht irgendwie Zeitverschwendung? Oder kann man sich das erlauben, nach dem Abi noch mal ein Jahr zu faulenzen, in Anführungsstrichen? Aber ich sage immer ja. Also aus meiner Sicht hätte ich mir auch ruhig noch Zeit lassen können, weil man einfach furchtbar lange arbeitet. Auch wenn einem der Job Spaß macht, das nicht falsch verstehen, aber so die Gelegenheit, die man als Schüler und Student hat, die sind schon cool.
Hast du, was, in welchen Themengebieten hast du denn so deine Bachelor- und Masterarbeit geschrieben? Haben die sich dann auch schon so je nachdem unterschieden, welchen Standpunkt du zu dem Zeitpunkt hattest?
Ich habe vorher extra noch mal geguckt, bevor wir jetzt sprechen, weil ich sowas tatsächlich immer ganz gerne vergesse. Also mein Bachelor, da habe ich über die ketogene Ernährung geschrieben im Bereich Epilepsie. Also pharmakoresistente Epilepsie im Kindesalter.
Ja, so, das ist ja der einzige Bereich tatsächlich, wo, glaube ich, die ketogene Ernährung wirklich repräsentative Effekte auch.
Ja, also genau. Das, ich weiß gar nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin, aber ich fand es halt irgendwie spannend und habe das gemacht. Und ist auch immer noch ein Thema, das bei mir im Hinterkopf immer mal wieder präsent ist. Und mein Master habe ich dann eher am Bereich Verbraucherverhalten geschrieben. Da ging es um Erfrischungsgetränke im Kinder- und Jugendalter, wie sich die halt auswirken und ob die nicht ein sehr, sehr großer Teil von dem Übergewichtsproblem sind, das wir haben, gerade bei Jugendlichen. Ja, und da habe ich die NVS2 analysiert, was eine ziemliche Datenschlacht war damals, aber ja.
Das ist auch eine große Erhebung, das stimmt.
Ja, genau, und das ist also, deswegen wissenschaftlich arbeiten, da ich habe da größten Respekt vor. Also, weil das, für mich waren das schon immer harte Zeiten. Ich glaube, ich war eigentlich nie für so ein Studium gemacht, habe es gepackt und alles gut, aber so dieses ganz wissenschaftliche Arbeiten und alle Leute, die da noch einen Doktor dranhängen, gerade in unserem Bereich, mein größter Respekt dafür, ja.
Stand jetzt finde ich es noch sehr interessant. Mal gucken.
Ja, alles gut. Ich will das auch kein Madig machen, aber ja, für mich war schon immer eher, ich war schon immer eher kreativ. Also, dass ich ein naturwissenschaftliches Studium gemacht habe, ist schon erstaunlich irgendwie. Also auch wenn man, ich glaube, wenn ich meine Eltern fragen würde, hätten die das auch nicht erwartet unbedingt, dass ich in den Bereich gehe. Ja, die haben sich zwar eh immer gefragt, was ich da so treibe, aber das geht, glaube ich, vielen so tatsächlich, die in unserem Bereich aktiv sind.
Ja, das stimmt.
Dass man das gut erklären muss, was man so macht.
Genau, dann überrascht man vielleicht die, die Eltern und die Verwandten dann einmal. Wenn man dann irgendwann im Job sieht, man, kann man sagen, hier siehst du, und das habe ich daraus gemacht.
Ja, genau. Das ist der Weg ist weit, aber man kann irgendwann überzeugen, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt bist du dann in die Kommunikationsrichtung gegangen und auch deinen ersten Job hast du dann irgendwann begonnen. Das war so dann wahrscheinlich der nächste Step in deinem Lebenslauf und das war eine Trainee-Stelle. Was ist denn eine Trainee-Stelle? Das gibt es ja öfter immer mal wieder. Ist das kannst du ja mal kurz erklären, das glaube ich noch, wie so, ich würde es jetzt beschreiben als nochmal kleine Ausbildung, ein paar Jahre, wo man in dem Bereich nochmal die Kompetenzen erlernt, die einem vielleicht durchs Studium noch sonst gefehlt hätten.
Ja, genau, also der Punkt war ja, dass ich mich in der PR beworben habe und ja eigentlich von PR keine Ahnung habe, weil das im Studium keinen Platz hat. Also vielleicht lernt man mal ein bisschen was Richtung Kommunikation, Richtung Schreiben, aber dass man jetzt wirklich in der PR, in der Kommunikation ausgebildet ist, ist ja nicht der Fall. Deswegen wird das oft gemacht und das ist nicht nur in der PR so, sondern in anderen Arbeitsstätten auch, dass wenn man anfängt nach dem Studium, man ein Traineeship macht, bei Verlagen heißt es auch oft Volontariat. Also es ist, wie du schon sagst, wie so eine kleine Mini-Ausbildung, die man dann nochmal macht, um sich das Handwerk zu erlernen von dem Job, den man dann da machen möchte. Das waren in meinem Fall waren das 15 Monate. Das gibt es auch länger und kürzer. Also das ist je nach Unternehmen, da gibt es keine festen Regeln, wie so ein Traineeship oder ein Volontariat auszusehen hat. Es ist auf jeden Fall besser als ein Praktikum, also auch besser bezahlt und man muss nicht nur Kaffee kochen, sondern man wird ja wirklich dazu ausgebildet, dann dort auch zu arbeiten. Das heißt, das Unternehmen hat ein Interesse daran, dich gut auszubilden, weil sie dich im besten Fall dann auch übernehmen wollen. Und bei uns ist tatsächlich das Traineeship auch gut so organisiert, dass es einen Ausbildungsplan gibt, wann was gemacht wird. Es gibt jemanden, der die Ansprechperson ist, sozusagen der Ausbilder, nenne ich es jetzt mal. Also jemand, der schon ein bisschen länger dabei ist. Und man lernt dann wirklich, also Training on the Job, du lernst wirklich von Anfang an an Kunden, an praktischen Beispielen, wie das dann so zu laufen hat. Aber du hast halt noch so ein bisschen diese Sicherheit, okay, ich bin ja nur Trainee und hat man so ein bisschen so eine Absicherung, ne, dass alles, was man tut, man hat noch nicht so viel Verantwortung. Und wenn da mal was schief läuft, dann ist das nicht so schlimm, als wenn man jetzt wirklich einsteigen würde und schon volle Verantwortung für den Job hat. Also von daher, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch oder habe auch von vielen gehört, dass sie nie mit einem Traineeship anfangen würden, weil das ja im Prinzip nur noch mal so ein schlecht bezahlter Einstieg in den Job ist. Aber es ist es gar nicht. Es ist einfach nur eine gute Chance, einzusteigen und nur nicht die volle Verantwortung zu haben, weil das ist man ja gar nicht gewohnt. Also das, wenn man aus dem Studium kommt, der Einstieg in den ersten Job ist schon eine harte Nummer, weil du wirklich jetzt plötzlich von morgens bis abends irgendwie arbeitest und dein Job hast und dem nachgehst und eine gewisse Verantwortung damit ja auch hast für das Unternehmen, für das du arbeitest, ich für meine Kunden und für das ganze Team eigentlich, ja.
Und das war auch dein erster richtiger Job sozusagen?
Genau, in den Praktika. Ja, genau. Ich habe eigentlich dann schon, während ich den Master geschrieben oder meine Masterarbeit fertiggestellt habe, mich parallel schon mal ein bisschen beworben. Das ist auch etwas, was ich immer empfehlen würde, ist, die ersten Bewerbungen, die man schreibt, vielleicht nicht an die Unternehmen, wo man unbedingt genommen werden will. Weil ich auch festgestellt habe, meine ersten Bewerbungen waren halt nicht so gut. Also wenn ich mir die jetzt im Nachgang anschaue, denke ich so, ja, kein Wunder, dass du nicht eingeladen wurdest. Sondern dass man ein bisschen übt. Und wenn es dann wirklich drauf ankommt und es so Jobs sind, ey, das hättest du wirklich gerne, dass man dann schon ein bisschen in der Übung ist, was Bewerbung schreiben angeht und auch Bewerbungsgespräche. Also ich hatte das große Glück, ich hatte nur ein einziges Bewerbungsgespräch. Und das ist, also immer. Also ich hatte ein einziges Bewerbungsgespräch in meinem Leben. Und wie es aussieht, wird es auch hoffentlich so bleiben. Also ich habe damals zwar viele Bewerbungen geschrieben, ich habe gerade nochmal geguckt, waren so um die 30, und habe aber nur eine Einladung bekommen. Und den Job habe ich halt direkt bekommen und den habe ich behalten. Und das ist, glaube ich, gar nicht mehr so üblich. Viele wechseln ja auch nochmal zwischendurch, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde es schön zu sehen, dass ich mich seit 8,5 Jahren jetzt so wohl da fühle und das so gerne mache, dass ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, irgendwo anders zu arbeiten.
Fällt das auch in euren Aufgabenbereich? Weil du da gesagt hast, wenn du jetzt rückblickend über deine Bewerbungen schaust, fällt dir das direkt auf oder meinst du, das ist einfach persönliche Erfahrung? Also würdet ihr auch anbieten, bei Bewerbungen, also Leuten bzw. Ernährungsfachkräften bei Bewerbungen zu helfen und zu überprüfen, ob da was fehlt oder war das jetzt einfach persönliche Erfahrung?
Das war eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. Und was ich auch sehe, wenn wir Bewerbungen kriegen, man sieht wirklich, wie viel Mühe sich Menschen dabei geben, Bewerbungen zu schreiben. Und das sollte man nie vergessen. Also es kann auch sein, dass es an Personaler gerät, die da nicht so genau drauf schauen oder denen das nicht auffällt. Aber bei uns zum Beispiel ist es so, dass es schon auffällt, wie viel Mühe da drin steckt. Und dann kommt es manchmal vielleicht gar nicht so drauf an, wie viel Praktika man gemacht hat und was da für ein Abschluss dran steht, sondern einfach, wie die Person so ist. Das ist vielleicht im Kommunikationsbereich auch nochmal ein bisschen anders, weil gerade bei uns zählt auch viel die Persönlichkeit der Person, weil PR was sehr Persönliches ist und auf einer sehr emotionalen Ebene stattfindet. Das ist ja jetzt im naturwissenschaftlichen Bereich nicht immer so. Das ist dann vielleicht nicht so wichtig.
Und jetzt bist du mittlerweile bei Kommunikation pur. Mhm. Weißt du, wie ist denn da der Weg hin gewesen nach der Trainee-Stelle?
Genau, also die Trainee-Stelle war damals noch bei der Agentur Zweiblick im Prinzip nur ein Namenswechsel gewesen vor 5 Jahren. Da hat sich das nochmal aufgesplittet in 2 Bereiche und dann haben wir oder hat meine jetzige Chefin Kommunikation pur gegründet. Also die Sandra Ganzmüller ist auch Ökotrophologin und schon seit 15 Jahren selbstständig im Agentur-Business unterwegs sozusagen und hat vor 5 Jahren nochmal den Schritt gewagt, sich wirklich nur alleine selbstständig zu machen. Und da bin ich halt mit ihr gegangen und mit noch ein paar anderen Teammitgliedern. Und da haben wir dann vor 5 Jahren im Prinzip eine Agentur nochmal von Grund auf aufgebaut, hatten natürlich Kunden, die wir da mitgenommen hatten, also ein Grundstock war vorhanden, aber das war eigentlich so der Weg. Ich habe das Traineeship gemacht, ich wurde übernommen als PR-Assistenz, hieß es damals, auch das ist sehr unterschiedlich von Agentur zu Agentur, wie viele Stufen es sozusagen gibt. Also bei uns gibt es die PR-Assistenz, dann den Juniorberater, den Berater und den Seniorberater und mittlerweile bin ich dann sozusagen an der Seniorberaterstelle angekommen, sodass ich Kunden selbstständig leite, ein Team leite und so weiter.
Und wie sieht denn so ein klassischer Arbeitstag, den gibt es wahrscheinlich nicht, das ist ja meistens so der Fall, ja. Aber wenn du so ein paar Grundaufgaben rauspicken müsstest, vielleicht jetzt auch gerade in Corona-Zeiten, wie sieht so ein klassischer Arbeitstag aus oder ein Arbeitstag, den
du dir... Ja, generell hast du schon recht, ne? Jeder Tag ist irgendwie anders, aber es gibt so ein paar Aufgaben, die man immer hat. Klar geht es in erster Linie darum, meine Kunden zu betreuen, wenn da Mails reinkommen oder wenn da Aufgaben anstehen, dass ich mich halt darum kümmere. Wir haben regelmäßig so Abstimmungstelefonate, sei es jetzt im Team oder mit dem Kunden. Und dann arbeiten wir halt pro Kunde sozusagen immer mit so einem Jahreskonzept. Ne? Wir überlegen uns, was sind die Ziele, was haben die so vor, was machen die, in welchem Bereich kommunizieren wir auch. Ist das jetzt mit Fachkräften, ist das im Fachbereich mit anderen Zielgruppen oder ist das direkt mit dem Endverbraucher? Und diese Maßnahmen, die wir dann erarbeitet haben, die, ich nenne es jetzt mal, arbeiten wir dann ab im Jahr. Und da sind dann auch so regelmäßige Sachen dabei, wie dass wir Pressemitteilung schreiben, dass wir uns darum kümmern, dass es Baselpresseunterlagen gibt, dass wir die Presse versorgen, Journalistenanfragen beantworten für die Kunden und dann halt, sage ich mal, so Highlight-Maßnahmen, wie dass wir für Kunden auch auf Kongresse und Messen gehen, das zurzeit halt tatsächlich nicht. Aber da gibt es ja auch digitale Varianten mittlerweile, dass wir Sprecher für unsere Kunden organisieren oder Termine mit Journalisten ausmachen, Infomaterial erstellen. Also es geht ganz oft um das Thema Texte erstellen. Zielgruppengerichtet. Das ist vielleicht auch noch was, was den Job so spannend macht, weil die Texte halt sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob ich die für eine Diätassistentin schreibe als Infoblatt oder ob es irgendwie ein Rezept ist, das jetzt an die Brigitte und Co. versendet wird. Das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, wie da so die Sprache ist, die man wählt und welchen Kanal man wählt. Und dann gibt es noch den ganzen Online-Bereich. Also wir bei vielen Kunden betreuen wir auch die Social-Media-Kanäle, einfach weil die Kapazitäten im Unternehmen nicht da sind und die Expertise vielleicht auch nicht und man nicht eine Person dafür einstellen möchte. Und dann wird das halt von uns mit abgedeckt, ne? Dass wir Redaktionspläne erstellen, die Sachen posten, auf Kommentare antworten, Nachrichten beantworten und solche Geschichten. Also es ist schon sehr breit gefächert, was wir alles so machen.
Ja. Klingt auch nach sehr viel Arbeit, je größer der Kundenstamm natürlich ist. Wie viele Leute seid ihr denn im Unternehmen?
Wir sind jetzt 13.
13.
Genau.
Wahrscheinlich über die Jahre stetig immer ein bisschen.
Ja, genau. Und auch teilweise dauerhaft im Homeoffice sitzend. Also ich arbeite zum Beispiel von Hamburg aus. Eine andere Kollegin arbeitet aus der Mitte Deutschlands sozusagen und der Rest ist in München. Sonst im Büro, jetzt auch alle im Homeoffice. Aber das ist halt auch ganz schön. Ne? Unseren Job kann man echt von überall machen. Und ich bin vor 2 Jahren halt aus persönlichen Gründen nach Hamburg gezogen und durfte meinen Job behalten, was mich natürlich sehr gefreut hat.
Bist du doch wieder im Norden.
Ja, bin ich doch wieder im Norden gelandet. Genau, und so, ja, natürlich, der Kundenstamm ist das eine und auch, was für Bedürfnisse die haben. Gibt natürlich Kunden, für die wir nur ein paar Sachen machen und dann gibt es Kunden, für die machen wir die ganze Bandbreite. Aber das teilen wir uns dann immer ganz gut auf, dass jeder auch so ein bisschen sein Spezialgebiet hat. Ne? Also wir wissen schon, wenn es um Social Media geht, da kann man den und den fragen bei uns im Team, der ist dafür der Experte und dann gibt es eine, die kennt sich halt gut mit Krisenmanagement aus und solche Geschichten fallen da halt auch mit rein.
Auf jeden Fall auch eine spannende Position, ein spannendes Unternehmen, was ihr ja auch selbst führt, in dem Sinne, spannende Aufgaben. Ihr seid ja, was du hast jetzt auch öfter erwähnt, jetzt Social Media, sehr affin, würde ich jetzt mal beschreiben, müsst ihr ja auch sein. Was haltet ihr denn allgemein von Social Media? Wie seht ihr da so praktisch die Zukunft, auch vielleicht im Bereich Ernährungskommunikation, was ja auch euer Schwerpunkt ist? Da gibt es ja, also ich wurde das auch schon mal gefragt, weil ich bin ja selbst auch auf Social Media aktiv in dem Bereich Ernährung und gerade meinem Themengebiet. Und ich habe immer gedacht oder immer dann geantwortet, ja, dass ich zwar große, große Chancen sehe, aber es dann doch auf der einen Seite auch eben dieses zweischneidige Schwert darstellt, weil es ja, es muss halt irgendwie möglich sein, diese ganzen News auch zu filtern. Das ist ja in der heutigen Zeit nicht nur auf Social Media und auch nicht nur im Ernährungsbereich, sondern überall das Ding, um was es geht. Wie siehst du das?
Ja, das ist ein Thema, über das viel diskutiert wird und ja auch gerade in unserem Fachbereich auch sehr konträr teilweise diskutiert wird. Aus Kommunikationssicht ist es super wichtig. Also natürlich gibt es auch viele andere Kanäle, über die man kommunizieren kann, aber keiner ist so direkt wie Social Media. Und keiner wird so viel genutzt wie Social Media. Also es gibt teilweise Blogger und Influencer, nenne ich sie jetzt mal, die haben höhere Reichweiten als die stärksten Publikumspressemedien. Also die haben höhere Auflagen als, wie ich vorhin gesagt habe, eine Brigitte und Co. Und das muss man sich einfach mal überlegen, was für eine Wahnsinnsreichweite das ist. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man so eine Reichweite und ist man da vielleicht auch zu spät dran, weil diese ganzen, ich sage jetzt mal, Top-Influencer haben halt viel früher angefangen damit. Was ich immer sage ist, wenn wir nicht mitreden, dann tun die es halt trotzdem. Und die lassen sich halt nicht davon aufhalten. Und das ist immer das Problem, dass ich sehe, dass die Informationen, die dort gestreut werden, halt nicht immer korrekt sind oder auch vielleicht falsch verstanden werden oder zu extrem sind, weil natürlich extreme Sachen immer gut laufen. Ne? Wenn ich jetzt eine Diät promote, wo man nur trinkt und nichts mehr isst, und das klappt vielleicht oder man zeigt Fotos, wo das klappt, dann wird das gelesen und wird das nachgemacht. Das ist halt leider nun mal so der Fall, dass nur weil man eine hohe Reichweite hat, heißt es nicht, dass man auch gute Inhalte hat. Und deswegen sage ich immer, es ist super wichtig, dass wir da mitspielen und dass wir da mitmachen und dass man die Sichtbarkeit erhöht. Und das ist ja so ein bisschen die Challenge, vor der alle stehen, wie können wir unsere Sichtbarkeit erhöhen. Und da gibt es viele Wege sicherlich, wie man das schaffen kann, indem man halt einfach mitmacht und versucht, sich zu vernetzen und ja, aber auch nicht zu sehr in seinem wissenschaftlichen kleinen Bereich bleibt. Ne? Das sage ich auch mal. Natürlich wollen wir immer möglichst alles mit Studien hinterlegen und nur Sachen rausgeben, die wir 20 Mal geprüft haben, ob die wirklich so sind. Aber es dauert halt zu lang. Ne? Und man kann auch nicht 20 Quellen bei Instagram hinterlegen. Das ist sehr schwierig. Und der andere Punkt ist, dass ich auch weiß, dass viele Angst haben vor Gegenwind. Nicht nur von, ich sage jetzt mal, Verbrauchern, die das lesen oder irgendwelchen Fans, die das sehen, sondern auch innerhalb unserem Fachbereich, dass wenn jemand eine andere Ansicht hat, dass man da halt echt Gegenwind kriegt. Und das finde ich ein bisschen unfair, weil wir uns eigentlich gegenseitig stärken müssten und nicht uns gegenseitig runtermachen, weil man vielleicht auch mal einen kleinen Fehler gemacht hat oder einen Denkfehler in einem Posting hatte, den man so nicht bedacht hat. Ja. Ich glaube, das ging dir auch schon mal so, dass da dann mal was kam, man denkt so, ja meine Güte, darum ging es jetzt gar nicht, sondern es ging um was ganz anderes und ich wollte es halt plakativ darstellen, weil plakativ funktioniert halt. Ne? Das ist halt einfach so. Und deswegen finde ich, ist Social Media super wichtig. Man muss das im Hinterkopf haben, dass man da gegebenenfalls Gegenwind bekommt und dass man sich dafür wappnet. Ich weiß, dass es nicht für jeden was ist, weil nicht jeder hat so eine harte Schale, dass es einfach abprallt, sondern vielen geht das auch echt an die Substanz, wenn sie da dann irgendwelche Nachrichten kriegen oder irgendwelche Shitstorms. Und dann kann ich es verstehen, dass man es nicht macht. Ja. Und der andere Punkt ist Zeit. Ne? Also ich sehe ja, wie bei unseren Kunden auch, wie zeitaufwendig das ist, so Kanäle zu pflegen, wie viele Nachrichten da reinkommen. Und das ist etwas, das man vielleicht auch nicht unbedingt immer hat, wenn man noch nebenbei einen anderen Job hat und sich aber trotzdem vielleicht als Ernährungsexperte im Social-Media-Bereich irgendwie etablieren will.
Hm. Ja. Aber dafür gibt es ja zum Beispiel auch euch als Agentur.
Genau, richtig. Ja. Das ist jetzt sicherlich nichts, was man als Einzelperson dann sich reinbucht, sondern das macht man halt eher als Unternehmen. Ja. Aber deswegen, ich verstehe schon, wenn einige da kritisch sind oder sich da auch nicht so trauen oder nicht so die Zeit für haben, da habe ich vollkommenes Verständnis für. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir oft zu Perfektionismus neigen. Das soll immer alles passen und soll es immer alles perfekt sein. Und nee, ich kann das doch nicht hochladen, wenn das nicht perfekt aussieht. Ja. Oder ich noch keine Ahnung habe, wie man jetzt ein Video perfekt dreht. Dann mache ich doch keine Story. Also geht, glaube ich, vieles, diese Hürde zu überspringen, sich zu trauen, auch wenn Sachen nicht perfekt sind.
Ja, das gibt es überall. Ich kann jetzt hier vom Podcast auch reden. Denkt man auch, ey, ich brauche, was weiß ich, für ein Equipment, bevor ich überhaupt mal anfangen kann. Dabei könntest du theoretisch in dein Handy sprechen und solange der Inhalt passt, wird am Anfang auf jeden Fall die Qualität. Mhm. Die sind ja auch schon Wahnsinn. Also gerade auch was Videos angeht, was man heutzutage mit Smartphones machen kann, das reicht erstmal dicke aus, um zu gucken, wie es ankommt. Und
genau, also so sich das trauen und einfach mal machen, ist da, glaube ich, die Devise. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, wenn einige da nicht sofort mit dabei sind, sondern vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich das auch mal anzugucken. Das kann man auch, ne? Also ich finde, es spricht auch nichts dagegen, sich erstmal umzuschauen auf den verschiedenen Plattformen, um zu gucken, was ist denn was für mich. Man muss ja nicht gleich alles mitbedienen, ne? Man muss nicht gleich sofort überall aktiv sein.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Dann waren das schon mal sehr viele Inputs, die du jetzt geliefert hast, auch den Zuhörern und Zuhörern. Haben wir denn noch irgendwas Spannendes vergessen von deinem Werdegang ansonsten?
Ja, also ich hatte es vorhin ja schon mal ein bisschen angedeutet, dass das Thema, dass viele sicherlich auch rumtreibt mit dem, ob man ins Ausland gehen sollte oder nicht. Ja, und ich hatte mir deinen letzten Podcast natürlich angehört von der Mira und sie hat davon ja auch berichtet, ne, und wie wertvoll das für sie war. Und das hat mich auch nochmal daran erinnert, dass ich das ein Punkt war, den ich immer bereut habe, weil ich habe das tatsächlich nicht gemacht, dadurch, dass ich als Kind halt relativ viel umgezogen bin und wir ja auch teilweise im Ausland gelebt haben. Ich hatte tatsächlich, als ich fertig war mit dem Abi, keine Lust, noch mal irgendwo ins Ausland zu gehen. Ich wollte einfach mal irgendwo dann ankommen und loslegen und hatte gar nicht so Lust, irgendwie dann ein Jahr noch mal irgendwo Work and Travel zu machen. Das war bei uns war damals halt das Thema Australien. Ich glaube, irgendwie 80% meiner, die mit mir zusammen Abitur gemacht haben, sind irgendwie für ein Work and Travel nach Australien gegangen. Ich glaube, mittlerweile machen auch viele so Weltreisen und so Geschichten. Das ist echt cool. Und was aber vielleicht noch cooler ist, ist während des Studiums ins Ausland zu gehen. Ich weiß, das wird uns nicht ganz einfach gemacht. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Aber für mich wirkte es zumindest damals so, das hieß dann immer so, ja, würde ich nicht machen, du verlierst halt ein Semester, weil dir kaum was angerechnet wird, weil es nicht so viele Partnerprogramme bei uns im Bereich Urotrophologie gibt. Und das hat auch fast kaum jemand bei uns gemacht, ins Ausland zu gehen für ein Semester. Und da würde ich sagen, wirklich, also egal, das eine Semester, macht es einfach, geht ins Ausland, macht das, was euch Spaß macht, und wenn das nachher nicht angerechnet wird, dann wird das nicht angerechnet, aber man hat die Erfahrung und das ist leider was, was man halt erst später lernt und dann, ich will nicht sagen, dass es zu spät ist, aber auf jeden Fall zu spät, um das während des Studiums zu machen und zu gucken, wie andere Länder so funktionieren. Das ist definitiv ein Punkt, den ich empfehlen würde, wenn man die Chance hat, dass man das macht.
Mal einfach ausprobiert und vielleicht über seinen Schatten springt. Aber ich habe auch bislang nur Gutes gehört. Also ich habe gefühlt, also wenn ich eine Erfahrung gehört habe und eigentlich könnten die Leute es ja dann auch erzählen, wenn es nicht so wäre, war sie bislang immer positiv, die dadurch mitkam.
Ja, nee, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man halt sehr viel auch für sich lernt, was man gerne möchte und einen auch stärkt für das Berufsleben, weil auch das ist nicht einfach, anzufangen zu arbeiten. Also dass im Nachhinein, wenn man sich das so überlegt oder ich mir das überlege, wie so die Entwicklung war in den ersten Jahren, das ist echt krass eigentlich. Ne? Man fängt an aus dem Studium, hat noch nie in seinem Leben eigentlich vorher gearbeitet, vielleicht mal so Jobs gemacht, so mal irgendwo gekellnert oder ich habe im Schuhladen zum Beispiel gearbeitet. Also ich glaube, jeder von uns, der irgendwie studiert hat oder hat schon mal irgendwie einen Nebenjob gehabt. Und das ist was, gerade aus dem Studium raus, anfangen zu arbeiten, da ist man echt am Anfang K.O. und das sind so viele neue Eindrücke. Da auch einfach immer dranbleiben, das finde ich ist auch immer so was, wo vielleicht viele auch zu früh aufgeben und dann nochmal den Job wechseln, weil sie meinen, das ist nichts für sie. Das ist schon nicht ohne so einen Start ins Berufsleben. Deswegen kann man sich damit ruhig ein bisschen Zeit lang lassen, sage ich immer. Ja.
Ich glaube, du hast jetzt sogar die letzte Frage beantwortet,
beziehungsweise
auch im Verlauf des Interviews immer mal wieder so ein paar Tipps rausgegeben. Oder fällt dir noch irgendwas ein, was du jetzt noch nicht erwähnt hast, was du jungen Menschen mit auf den Weg geben würdest?
Ja, das klingt immer so banal, dass man das machen soll, was man möchte. Dass man sich halt möglichst wenig beeinflussen lassen sollte von außen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, wenn man jung ist, das zu wissen auch, was man will. Ne? Also, aber sich da einfach nicht unterkriegen lassen. Ich habe ja auch gesagt, eigentlich war ich, glaube ich, nie fürs Studium gemacht. Ich habe es aber irgendwie trotzdem durchgezogen. Vielleicht wäre auch was anderes aus mir geworden, wenn ich da drauf gehört hätte, dass ich vielleicht lieber doch nicht studieren sollte. Dann würde ich jetzt vielleicht Ernährungsberatung machen, wer weiß das schon. Hätte ich vielleicht eine Diätassistentenausbildung dann gemacht, wäre sicherlich auch cool gewesen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die einem da offen stehen. Und ich finde, der Bereich Ernährung bietet sehr viele Möglichkeiten, sich da zu verwirklichen.
Ja, also für Leute, die gerne noch ein bisschen warten, bis es wirklich direkt in den Beruf geht, die können sich unseren Fachbereich und unseren Ernährungsgebiet ja gerne mal anschauen. Weil, wie du schon sagst, es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt manche Leute, die wollen einfach schon wissen, ich, keine Ahnung, Jura zum Beispiel, wo es jetzt hingeht, dass es genau in dem Bereich ist. Ja. Aber es gibt auch viele, die einfach nur wissen, okay, ich interessiere mich für die Bereiche Ernährung oder Naturwissenschaften und dann gehe ich hier mal rein. Das ist genau das Ideale. Man kriegt immer wieder neue Impulse. Man weiß gegen Ende am besten ungefähr, in welche Richtung es geht und muss währenddessen, kann man sich einfach immer noch orientieren und die Fühler ausstrecken.
Ja, und sich auch nicht einschränken lassen. Also ein Punkt, der mir noch eingefallen ist, weil ich da, wenn ich so ein bisschen erzähle, was ich so mache, gerade auch bei den Ernährungswissenschaftlern, wird halt oft auch so ein bisschen hinterfragt, ja, wie kann ich das vereinbaren? Ne? Also ich bin ja Ernährungswissenschaftlerin und jetzt mache ich PR für Unternehmen. So, und da sind vielleicht auch Unternehmen dabei, die von Ernährungswissenschaftlern jetzt nicht unbedingt immer gelobt werden. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ich würde sagen, dass ich zu allen Kunden von mir stehe und die eigentlich alle auch zu einer gesunden Ernährung dazugehören. Aber manchmal sind es halt auch Genussprodukte, die dabei sind. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel auch PR für Schokolade machen. Haben wir leider noch nicht. Wir wären alle großer Fan, wenn wir einen Kunden hätten, der aus dem Bereich Schokolade kommt. aber da wird dann auch auf, wie kann ich das dann vereinbaren? Oder wir arbeiten auch viel im Bereich Brauereien. Ich bin zum Beispiel auch Biersommeliere. Das heißt, ich mache Bierverkostung und sowas. Und das passt für viele einfach überhaupt nicht zusammen. Ernährungswissenschaften und Bier trinken sozusagen. Ja. Und da ist auch wieder so ein Thema. Ja, aber wenn ich das gerne machen möchte und wenn ich mich damit wohlfühle, dann ist es doch vollkommen in Ordnung. Und ich finde auch, da neigen auch oft Ernährungswissenschaftler dazu, sehr verbohrt zu sein, ne? Also was Ernährung angeht. Zu Ernährung gehört auch Genuss. Also es bringt mir nichts, wenn ich mich nährstofftechnisch total korrekt nach Standard ernähre und das aber überhaupt nicht genießen kann. Und das Thema Genuss bei Ernährung spielt für mich eine sehr große Rolle. Vielleicht sogar noch mehr als die Gesundheit, also vielleicht mehr als die Gesundheit wäre jetzt falsch gesagt, aber so schon auf einem Level einfach, dass das irgendwie mit dazugehört und dass es nicht die Ernährungsweise gibt, die jetzt die perfekte ist. Das ist etwas, das ich auch so erst mit den Jahren gelernt habe, da auch einfach selbstbewusst zu sein und zu sagen, ja, ich kann das miteinander vereinen. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert und kann trotzdem eine Bierverkostung machen oder eine Bier- und Schokoladenverkostung, weil das einfach ein Genussthema ist und Ernährung einfach so ein leidenschaftliches, emotionales Thema für mich ist und eigentlich kein naturwissenschaftliches.
Ja. Ich meine, man kann das auch aus wissenschaftlicher Sicht immer, man findet immer wieder was Neues, zum Beispiel dieser sekundäre Pflanzenstoff Xanthomol, der ist bislang, glaube ich, nur in Hopfen nachgewiesen worden und das ist, Hopfen wird dann weniger gegessen, ne? Das wird eher in Form von Bier getrunken.
Ja, es gibt auch Tee, ich habe sogar auf meinem Balkon habe ich Hopfen wachsen. Ja. Der landet dann eher im Tee als im Bier.
Ja. Na, das ist auch eine Möglichkeit. Hast du da, war das dann eine extra kleine Ausbildung noch oder so ein Schein?
Das hat sich tatsächlich auch durch den Job ergeben. Damals, als ich angefangen habe, habe ich viel Brauereien, auch Verbände in dem Bereich betreut. Und kannte mich halt im Bereich Bier auch gar nicht so gut aus. Ich glaube, es ist mal Thema irgendwann grob im Studium, wie Bier entsteht. Aber ich glaube, das war es dann auch schon. Und meine Chefin ist auch Biersommeliere und ist so ein bisschen auch so eine Leidenschaft, so eine kleine Ecke bei uns in der Agentur, die sich für das Thema sehr interessiert. Und dann hat sie mich damals gefragt, ob ich das gerne machen möchte. Und dann habe ich das tatsächlich im Bereich des Jobs noch zusätzlich eine Weiterbildung zur Biersommeliere gemacht. Ja.
Wenn du es plump sagen willst, darfst du jetzt von Jobseite her Bier trinken.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Praktisch dazu angehalten. Ja. Super. Genau. Dann danke ich dir an dieser Stelle für das tolle Interview, wie ich finde. Also war wirklich einiges wieder dabei, wieder einiges Neues, was wir noch nicht gehört haben.
Super, das freut mich.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Und wenn Fragen sind, man findet mich auf Social Media.
Ja, ich verlinke mal dein LinkedIn-Profil bei Xing.
Sehr gerne, einfach schreiben. Auch das, noch ein Tipp, einfach Leute anquatschen und netzwerken. Das ist etwas, das auch ein bisschen Zeit braucht, aber einfach anquatschen, anschreiben.
Ja,
kann ich. Ich sage schon Bescheid, wenn ich keine Zeit und Lust habe. Kommt aber kaum vor, würde ich sagen.
Das war's mit der aktuellen Folge von Hallo Berufswelt. Folgt uns auf den Social-Media-Kanälen für mehr Informationen oder einfach auf vwissen.org. Bis zum nächsten Mal.